ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Du wurdest 17.05 Uhr geboren und ich eine Minute später.
Das heißt, du bist ab jetzt mein Freund?
Wenn du ab jetzt meine Freundin bist?
Okay.
Hast du dich nochmal verliebt? Nach mir?
Sollen wir beide kurz zählen?
Okay.
So beginnt eine der schönsten Liebesgeschichten der vergangenen Jahre. A Sad and Beautiful World aus dem Libanon in Venedig, bei den Filmfestspielen schon gefeiert, jetzt endlich auch bei uns im Kino zu sehen. Eine leidenschaftliche, eine zu Herzen gehende Liebesgeschichte, eine große Liebe vor dem Hintergrund des ständigen Kriegszustands im Libanon. Über diesen Film wollen wir reden, aber wir freuen uns auch sehr auf Gespräche, zum Beispiel mit Anne-Kathrin Händel, die einen Film gemacht hat über Hiddensee, über ihre Lieblingsinsel. Und wir reden, da sind wir auch noch mal so auf dem Meer, zumindest zeitweise, über den Film Spaziergang nach Syrakus. Der beginnt nämlich auch in Hiddensee. Zumindest diese Reise, diese gefahrvolle Reise nach Italien in diesem Film von Lars Jessen. Hauptdarsteller Charlie Hübner. Die beiden werden hier auch zu Wort kommen. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Eine turbulente Liebesgeschichte über mehr als 2 Jahrzehnte aus dem Libanon ist in deutschen Kinos angelaufen. Ein großer Hit in Venedig, da gab es nämlich den Preis für den Publikumsliebling. A Sad and Beautiful World heißt dieses Debüt von Cyril Arras. Mit dem hat sich übrigens Jörg Taschmann unterhalten können. Ich grüße Sie immer ganz herzlich. Hallo Jörg.
Hallo Knut.
Der Film ist ja wirklich erstmal eine Liebesgeschichte, aber spielt im Libanon. Ist ja ein ungewöhnliches Filmland auch nicht. Wann sehen wir schon mal einen Film aus dem Libanon bei uns im Kino? Ein Land, das ja durch die Kriege zerrissen ist und wo der Krieg immer präsent ist. Wie schafft es der Regisseur jetzt, von dieser Liebe unter erschwerten Bedingungen zu erzählen?
Na, der Film beginnt schon turbulent, eben mit dieser Geburt von Nino und Jasmina, die innerhalb von einer Minute zur Welt kommen, während eines Angriffs, während eines Krieges in den 80er Jahren, der eben auch dieses Krankenhaus gar nicht verschont. Und dann gibt es so ein Schnitt ins Libanon von heute. Ninos Restaurantbesitzer streitet permanent mit seinem Chefkoch, will ein Date mit einer Frau, rast über Beiruts Straßen und weil sich ein alter Intellektueller auch laufend mit seiner Frau streitet, die dann einfach mal sein Manuskript aus dem Fenster schmeißt, landen diese Manuskriptblätter auf seiner Windschutzscheibe und Nino rast in den Laden. Und in diesem Laden, der gehört eben Jasminas Mutter und die sich mit Hilfe von ihrer jetzt sehr erfolgreichen Tochter versucht, da gerichtlich zu wehren. Und während dieses Streits erkennen sich dann plötzlich Nino und Jasmina wieder, denn als 9-Jährige waren sie lange unzertrennlich. Dann gibt es eben sehr schöne Rückblenden. Die waren wirklich schwer ineinander verliebt, bevor sie dann durch die Trennung von Jasminas Eltern sich ewig nicht mehr gesehen hatten. Und dieser Mischung aus sehr berührenden Rückblenden und einem grotesken Alltag erzählt dann der Regisseur Cyril Arras seine Liebesgeschichte, die durchgeknallt sehr leidenschaftlich ist. Und vom Krieg und seinen Folgen, wie dem Alltagschaos und den Wirtschaftskrisen, wird immer natürlich unterschwellig miterzählt.
Also eine große Stärke des Films, finde ich. Und es ist ja auch wirklich 3-mal haben wir hier einen Zeitsprung. Nicht? Du hast gerade gesagt, also einmal sind sie die Babys dann im Krankenhaus, wo sie natürlich noch nicht sehen oder kennen, dann im Schule und dann gibt es eine Wiederbegegnung nochmal die erwachsenen Menschen. Also auch das finde ich erzählerisch sehr kühn und das ist ja alles auch sehr laut erzählt, sehr bunt. Ständig gibt es Streitereien, auch mit diesem Chefkoch und der streitet sich ja mit seiner Frau dann auch andauernd. Sie ist hochschwanger, also auch natürlich sehr gereizt, verständlicherweise. Ein großes, starkes Tempo und das wird ja auch durchgehalten im Film, finde ich.
Ja, finde ich nämlich auch. Das macht auch natürlich diesen Reiz aus, weil das ist schon ein etwas anderer Liebesfilm und der ist weit mehr als jetzt nur eine romantische Komödie unter nur besonders erschwerten Bedingungen. Man kann einfach auch sehen, wie sich Liebe entwickelt, wie sich Gefühle aufstauen, wie die sich dann auch wieder entladen müssen. Und der Regisseur Cyril Arras glaubt an das feurige Temperament seiner Figuren.
I think, you know, this has to do with...
Das hat viel mit der libanesischen Kultur, mit unserem Leben zu tun. Wir sind sehr leidenschaftlich und ziemlich laut. Aber das trifft, glaube ich, auch auf alle südlichen Länder des Mittelmeerraums zu, von Italien über Spanien bis hin zu Griechenland. Dort sind die Menschen einfach sehr feurig in ihrer Art zu sprechen, zu leben oder wie in ihrem Verhältnis zum Essen und zueinander. Aber mir ist schon aufgefallen, dass es im Libanon einfach lauter zugeht und auch Liebe äußert sich in vielen Fotzeleien und auch im Sarkasmus.
Nun hat dieses Tempo und auch diese ganz besondere Intensität ja auch einen politischen Hintergrund. Das hast du ja schon angedeutet, den spürt spürt man immer, den sieht man immer und das äußert sich ja auch im Film.
Er zeigt Cyril Arras einfach Menschen in Beirut in dieser permanenten Ausnahmesituation. Mhm. Und nicht nur bei den beiden Protagonisten, Nino und Jasmin, die übrigens von zwei wunderbaren Hauptdarstellern verkörpert werden. Also Jasmin von Munia Akel, die eigentlich auch Regisseurin ist, und Nino dann von Hassan Akil. Und es geht in diesem Film natürlich auch immer um das Thema Exil, gehen oder bleiben. Das ist auch eine Hassliebe auf den Libanon. Denn dieses Leben dort ist wegen ein ständiges Auf und Ab. Und wie man versucht, damit klarzukommen, erläutert der Regisseur Cyril Arras.
People have grown accustomed to it.
Die Menschen haben sich daran gewöhnt und leben diese Momente des Friedens und der Ruhe voller Lebensfreude aus. Es ist ein Klischee, aber es stimmt wirklich, dass wir diese Momente dann besonders auskosten, weil wir wissen, wie schnell das alles wieder vorbei sein kann. Und in den letzten 2-3 Jahren hat sich das eben bewahrheitet. Zuerst ist da eine Krise und wenn wir sie überwunden glauben, bricht wieder ein Krieg aus.
Also du hast ja schon gesagt, der Film hat gerade anfangs so Züge einer romantischen Komödie sogar, nicht? Da denkt man nach, in diese Richtung wird es gehen, verändert sich ja dann. Die Tonlage wird immer ernster, es wird immer realistischer gewissermaßen. Aber da bleibt natürlich dann die große Frage, funktioniert es dennoch als Liebesfilm? Also ist es für dich auch eine starke Liebesgeschichte?
Ja, und das habe ich auch dem Regisseur gesagt. Ich finde, es gibt keine richtigen Liebesfilme mehr oder nur noch ganz, ganz wenige, zumindest nicht im Kino. Und dagegen ist es dann wirklich auch ein wunderschöner Liebesfilm, der nämlich die Liebe ernst nimmt und auch nicht verkitscht. Und man spürt auch immer diese Liebe. Und die beiden machen es sich auch nicht leicht. Und Cyril Arras findet dafür sehr sinnvoll, Liebesszenen, die nicht sehr viel zeigen, aber dennoch auch nicht prüde sind. Und das war übrigens im Libanon auch gar kein Problem für die Zensur. Der Film wurde so gezeigt, wie er ist. Diese intimeren Szenen sind ja nicht sehr explizit. Wir wollten ja eher die Sinnlichkeit beim Liebemachen zeigen und nicht den puren Sex. Das war also nie ein Problem und der Libanon ist da auch eher liberal. Es gab schon libanesische Filme, die sehr viel weiter gegangen sind und sehr mutig Sexszenen gezeigt haben. Jedenfalls hatten wir mit unserem Film keine Probleme.
Ja, die letzte Frage natürlich, was überwiegt für dich? Es ist eine traurige Geschichte, eine schöne Geschichte, eine zu Herzen gehende Geschichte mit einer ganz eigenen Sinnlichkeit, wie du schon gesagt hast. Aber was bleibt so am Schluss? Nicht spoilern, aber geht man raus völlig niedergeschlagen aus dem Kino?
Eben nicht. Also dieses Sad, da habe ich ja immer Angst gehabt, dass da noch ganz schreckliche Dinge passieren. Also, aber man muss wirklich sagen, das bleibt ein Film, der das Leben feiert, der einfach auch Hoffnung macht. Und für mich überwiegt dann auch das Schöne, auch wenn es natürlich, wie ich schon sagte, im Libanon immer Anlass für Trauer gibt. Aber der Film reißt dich mit, der halt auch nach, der ist komisch, der bereichert dich und man kommt, also ich zumindest kam beschwingt aus diesem Film heraus, der für mich auch zu den schönsten Filmen des Jahres gehört.
Bin ich ganz bei dir und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen konnten, dass du für uns mit dem Regisseur gesprochen hast, denn es ist so ein Geheimtipp, finde ich auch, nicht in der Fülle dessen, was so jede Woche anläuft. A Sad and Beautiful World, für uns gesehen von Jörg Taschmann, der ebenso begeistert ist wie ich von diesem Werk. Danke, Jörg.
Sehr gern, Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Beginnen wir erstmal mit dem Titel des Films, über den wir jetzt sprechen wollen. Und den Titel finde ich schon klasse. Also Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Und das weckt bei mir sofort so Erinnerungen an die sogenannten Slasher-Filme in den 80er, in den 90er Jahren. Da gab es so ganz feste Regeln. Grüß erstmal ganz herzlich, Anke. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Und du erinnerst dich ja auch an diese Regeln, nicht? Also eine war ja immer, Teenies, die Sex haben, müssen sterben. Also das war irgendwie ziemlich klar, wusste man dann sofort. Sex, aha, dann gibt es also auch bald Tod. Jetzt haben wir also möglicherweise eine neue Variante dieses Genres von Jane Schönbrunn, eine non-binäre Person. Und in den Filmen von Schönbrunn geht es ja immer um queere Themen, um die Frage, wie ja, die Bilder geprägt werden von sozialen Medien, wie diese Medien überhaupt auch Einfluss nehmen auf unsere Identitätsfindung, wenn man so will. Also ein diskursiver Ansatz, finden wir den auch hier? Was für ein Genre ist das überhaupt?
Also es sind viele Genres in einem, Knut, aber das Hauptgenre ist schon mal der Slasher-Film. Und es geht um die lesbische Regisseurin Chris. Sie ist eben mit diesem Genre groß geworden, wie Jane Schönbrunn selbst auch. Also man könnte sagen, Chris ist so ein bisschen alter Ego. Ja, und Chris im Film hat so neuen Wind in das Genre gebracht, weil sie, wie ich finde, die ziemlich genialische Idee hatte, Psycho aus der Perspektive des Duschvorhangs nochmal neu zu verfilmen. Also Psycho von Alfred Hitchcock. Und dann ist es so, dass Hollywood auf sie aufmerksam geworden ist und sie soll dann eben Teenage Sex and Death at Camp Miasma nochmal so, wie man so sagt, rebooten. Und du musst dir vorstellen, Knut, das ist alles total liebevoll gestaltet. Also es gibt alte VHS-Kassetten mit tollen Covern von den Filmen. Dann sieht man auch immer wieder Ausschnitte, tolle Retrohafte. Der Killer hat immer eine Lanze in der Hand und hat so eine Klimaanlage quasi auf dem Kopf. Und Chris fährt dann in die Kulissen hin und in diesen Kulissen wohnt bis heute das damalige Final Girl, also diejenige, die überlebt hat, weil sie eben noch Jungfrau war. Und dieses Final Girl ist jetzt eine, ja, in die Jahre gekommene Frau, wird großartig von Gillian Anderson gespielt, heißt Willi tritt auf wie eine Stummfilm-Diva. Und die beiden gucken sich dann kiffend und viel süßigkeitsessend immer wieder diese ganzen alten Ausschnitte an. Und in diesen Ausschnitten sieht man eben den Serienkiller Little Death, also der kleine Tod, der, wie wir dann rausfinden, eine Transperson war und deshalb immer Außenseiter und vielleicht übt er mit seinen Morden jetzt Rache. Also ist schon ziemlich viel drin, oder?
Kann man wohl sagen, Anke. Also diese Idee mit dem Duschvorhang finde ich absolut grandios. Anke, aber die Frage ist natürlich auch, ich habe ja vorhin das Kino von Jane Schönbrunn als ein sehr diskursives beschrieben. Gibt es solche Räume auch, solche, wie man so schön sagt, Diskursräume hier?
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Also Chris hat bisher eigentlich noch nicht so richtig tollen Sex gehabt, ne? Und sie hatte aber schon mit 11 Jahren eine sexuelle Erregung, als sie eben einen Ausschnitt gesehen hat, wo eine junge Frau ihren ersten Sex hat. Und wir sehen mit der Kamera in ihr Auge rein und da sieht man dann den Lanzenmörder. Ne? Hm. Also Sex und Tod ganz nahe beieinander. Und Little Death, das ist dann auch eine bewusste Anspielung in Frankreich. Der kleine Tod, sagt man da ja zu, es ist eben der Orgasmus. Und in Interviews bezieht sich Jane Schönbrunn auch immer wieder auf George Bataille. Und da kommen dann eben so Ebenen in den Film rein. Kann eben Chris Sex nur erleben, wenn der Kleine auf den großen Tod trifft? Und es knistert auch zwischen den beiden Frauen. Und die Frage ist aber, weil auch die Realität mit der Fiktion immer mehr verschwindet, ob Billy vielleicht eine Unterstützerin von Little Death ist oder die Feindin. Also da kommt noch eine Spannung rein.
Und man kann so sagen, es ist ziemlich eine Gratwanderung, was da gewagt wird. Also zwischen diskursivem Kino und offenbar eben auch Spiel mit den Genre-Konventionen gelingt diese Gratwanderung.
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Und das geht alles so Hand in Hand. Also der Film ist spielerisch, verspielt, nimmt die ganze Theorie, die Diskurse auch so gar nicht ganz so ernst. Und dann gibt es aber noch so Bereiche, ja, wie soll ich sagen, so Zwischenwelten, wo das Begehren dann die Protagonistin hinführt. Also das ist auch nochmal eine ganz interessante Ebene. Und ich kann nur sagen, das ist alles ziemlich lustvoll inszeniert. Also einmal gibt es dann eine Szene, dann sind Billy und Chris blutüberströmt und gehen im Supermarkt nur einen Süßigkeitsvorrat kaufen. Was will man mehr im Kino?
Das ist wohl wahr, liebe Anke. Ich danke dir ganz herzlich. Wir sprachen über den neuen Film von Jane Schönbrunn und der hat den schönen Titel Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ich danke dir. Tschüss.
Servus.
Von hinten sie aus versucht Paul die Reise seines Lebens nach Italien anzutreten. Das ist ein gefährlicher, ein streng verbotener Grenzübergang. Spaziergang nach Syrakus ist im Kern eine wahre Geschichte nach dem Roman von F.C. Delius. Und dieser Film erzählt einfühlsam vom großen Fernweh in einem verriegelten Land. Und dieser Paul wird gespielt von Charlie Hübner, der wahrscheinlich einen sehr guten Draht hat zu dieser Figur. Und ich grüße ihn erstmal ganz herzlich. Hallo Charlie.
Hallo, hallo.
Und es ist eine erneute Zusammenarbeit mit dem Regisseur Lars Jessen, mit dem du ja schon Mittagsstunde gemacht hast und viele andere Sachen, denen ich ebenso herzlich grüße. Die beiden sind gerade auf Filmtour. Hallo Lars, grüß dich.
Hallo Knut.
Wo seid ihr denn gerade überhaupt?
Heute sind wir tatsächlich in Rostock. Also das ist dann schon noch auf der Tour ein sehr besonderer Ort, weil ja Rostock im Film eine Rolle spielt und der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Paul ja auch in Rostock lebt.
Genau, also Rostock spielt da eine Rolle. Insofern ist es ein Heimspiel, aber vielleicht ein ganz besonders kritischer Blick auch. Und diese Geschichte, ich habe es ja schon mal so kurz skizziert, Charlie, also dass da jemand sich vornimmt, ich muss es schaffen auf der Grundlage des Buches von Säumer, also aus dem frühen 19. Jahrhundert, ich muss aus der DDR irgendwie nach Italien kommen. Das ist einerseits eine Verrücktheit, auch eine Besessenheit, aber es ist auch so liebenswert. Und ich dachte mir, Charlie, solche Menschen, auch wenn das eine besonders bizarre und auch irgendwie groteske Geschichte ist, was Absurdes
hat. Trotzdem, solche Typen kennt man irgendwie. Also ich finde, die wuchsen im Biotop DDR durchaus auf, solche Menschen.
Naja, klar, wenn du so sozusagen so wenig Optionen hast, dich in der Freizeit zu verlieren, dann verlierst du dich sozusagen in der Freizeit und baust entweder Modelleisenbahnplatten an gigantischen Ausmaßes auf, wirst ein super Kleingärtner oder planst eine Reise nach Syrakus.
Und die muss er unbedingt schaffen. Darauf bereitet er sich jahrelang vor. Lars, nun hast du ja eine Westbiografie, wenn auch eine sehr nördliche Biografie, vielleicht auch nicht unwichtig für so eine Geschichte. Aber wie hast du, als du dann das Buch gelesen hast, das Drehbuch bzw. den Roman, wie hast du dir diese Figur verständlich gemacht, als jemand, der ja immer irgendwie reisen konnte?
Ja, ich finde, die Geschichte ist ja wieder so aktuell geworden. Nicht nur durch Corona, als wir angefangen haben, das Drehbuch zu bearbeiten, sondern auch durch die ganzen Zeitumstände. Es gibt immer wieder jetzt geschlossene Grenzen. Leute können nicht in die USA einreisen. Das ist ja leider wieder so aktuell geworden. Deswegen dachte ich persönlich, es ist eine ganz tolle Geschichte. Nicht im Rückblick, sondern was können wir davon jetzt für heute nochmal mitnehmen? Und was können wir vor allen Dingen jetzt verteidigen? In dem Gesellschaftssystem, in dem wir leben, haben wir so viele Vorzüge, die uns so als normal und beiläufig irgendwie ans Herz gewachsen sind. Wir können es gar nicht mehr so richtig wertschätzen. Deswegen haben wir irgendwie gar nicht so richtig mehr das, was wir verteidigen können. Und darum geht es mir einfach.
Also das ist dir auf jeden Fall gelungen. Also auch mir wurde nochmal klar, was für ein Geschenk das ist. Dass das nicht selbstverständlich ist, dass man einfach mal ins Flugzeug steigt und dann in Rom ist. Also auch daran erinnert man sich natürlich an diese ganz anderen Zeiten. Jetzt habe ich ja schon gesagt, das hat natürlich auch was Verrücktes, Charlie, aber eben vor allem noch dadurch, dass der originale Paul, der Müller, dass der ja wirklich den Vorsatz hatte, ich will dahin, aber ich kehre auch wieder in die DDR zurück. Das ist dann schon was ziemlich Einmaliges.
Naja, weil es zweierlei ist. Das eine ist ja die Idee der Reise und auch ist ja wie so gesunder Menschenverstand. Wenn ich dahin fahren möchte, fahre ich dahin. Warum soll ich mich von irgendwem daran hindern lassen? Das andere ist aber das, wo fühlst du dich sogenannt heimisch oder wo sagst du, wo ist dein Magnetismus am dollsten? Und das ist ja trotz allem für ihn Rostock und vor allem eben auch seine Frau, ja, Anne, in unserem Film. Und ich glaube auch beim Herrn Müller war es so, dass das eine hat ja, das war eben keine Flucht, sondern es war die Idee, ich möchte etwas von der Welt sehen, was so aufgeladen ist durch so einen Punker-Roman wie den vom Säume, was ja fast eine Sozialreportage ist. Das möchte ich selber sehen, weil das ich hier, da wo ich lebe, nicht zu sehen bekomme. Und das ist mein gutes Recht als Weltbürger, das sehen zu dürfen. Aber lieben tue ich Rostock und meine Frau.
Und das zeigt dann nochmal die ganze Absurdität dieser Situation in der DDR. Nochmal ganz deutlich zu sagen, ein Land, das eben seinen Bürgern genau das verweigert hat. Und er will das ja nur in Anspruch nehmen, dieses Menschenrecht. Ja. Und das macht er auch so schön. Aber das macht er eben auch, die Frage an euch beide, so ist die Figur ja auch gezeichnet. Ich finde dann auch mit so einer gewissen, ja, weltfremden Naivität. Also er hat was liebenswert Naives, jedenfalls in meinen Augen.
Ja, natürlich, aber diese Naivität, die braucht man natürlich auch, wenn man das Unmögliche schaffen will. Diese Renitenz, dieses Renegatenhafte, was diese Figur hat, das brauchst du in so einem autokratischen System. Und das ist ja das Absurde. Das brauchen wir jetzt ja nicht. Also wir müssen unsere Liebe nicht opfern für unsere Freiheit, sondern wir können ein Rostocker Italiener sein oder ein italienischer Rostocker. Das geht alles. Und auch diese Frage der Zugehörigkeit. Wir können das auch immer wieder für uns neu definieren, was unsere Heimat ist. Das ist nicht immer nur das ein staatlicher Begriff. Das ist ja das Tolle in unserem Land, dass wir das können. Aber für mich ist er nicht nur naiv, für mich ist er auch stur und ausgebufft und eben wirklich eigentlich total bodenständig. Er sagt sozusagen vom Weltgeist, sagt er, ich darf das. Und weil ich das darf vom Universum, ist das mein gutes Recht und deswegen mache ich das auch. Und das ist ja eigentlich gar nicht naiv, sondern das ist extrem gesund.
Das ist eigentlich das Normale, was aber zu dieser Zeit eben nicht normal war, Charlie. Und ich finde, was der Film sehr schön erzählt, zum einen, das hast du ja gesagt, also es ist ja gar keine politische Aktion in dem Sinne bei ihm jetzt erstmal. Ne? Er sagt, ich will dahin und warum auch nicht. Aber der Film erzählt ja auch ganz wörtlich davon, wie er sich im Verlauf von 7 Jahren, sind es glaube ich, der Vorbereitung, also Segelkurs und was weiß ich alles, doch auch dann entfremdet. Wie er also begreift in diesem Prozess, wenn ich das richtig sehe, dass dieses Land eben unfrei ist.
Ja, total. Also es gibt ja dann auch den Satz, ich wusste gar nicht, ob nicht Italien mehr anzog oder die DDR mehr loswerden wollte. Weil das, wenn du dann merkst, dass das, was sozusagen dein Heimat genannt ist, gab ja auch dieses Lied bei uns früher, unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, unsere Heimat, das sind auch die Grenze nach Westen, habe ich dann irgendwann mit 14 gesungen. Und das ist, wenn dir dann klar wird, dass sozusagen das, was du als Heimat empfindest im Mikroraum, auf dem Makroraum eigentlich im Wortsinn gesprochen ein Gefängnis ist, dann wirst du sauer und dann wird es natürlich eine politische Aktion. Ja. So, und wenn du dann auch merkst, dass dein Hirn doch ein bisschen bisschen schneller dreht als manche da oben im Politbüro, dann ärgerst du dich, fühlst du dich auch ein bisschen beleidigt, ehrlich gesagt.
Lars, jetzt ändert sich ja, ich habe das so gesehen, die Tonart des Films. Also am Anfang haben wir ja gerade mit diesen absurden Dingen, die auch passieren, auch durchaus auch diesen Denkmustern, die er da hat, haben wir eine gewisse Komik, aber die geht immer mehr raus aus dem Film. Also ich habe das so gesehen, dass es immer melancholischer und immer ernsthafter wird. War das auch so deine Absicht?
Ja, die Figur Paul merkt, was er da angerichtet hat und dass er bestimmte Schäden damit anrichten musste, die er nicht mehr so leicht korrigieren kann. Und dann bricht die Mauer auf und unter ihm auch das Land, was er, in dem er zu Hause war und gegen dessen System er aufbegehrt hat. Und einmal verliert er den Boden unter den Füßen und muss sich neu erfinden. Uns ging das sehr darum, eben auch, deswegen spielt der Film auch 89 und nicht 88, wie in der Geschichte bei Delius. Was folgt daraus? Was mache ich denn daraus, wenn das, wogegen ich war, mit einmal nicht mehr da war und ich trotzdem da eine Zugehörigkeit hatte? Wie kann ich das für mich wieder neu definieren? Und das ist klar, das ist dann erstmal hart. Aber ich glaube, wenn man den Film bis zum Ende anguckt, sieht man auch, dass da auch eine Tür aufgeht.
Was man auf jeden Fall sieht, und das hat Charlie auch schon angedeutet, dass nämlich neben allen, sonst wäre das ja auch wie ein politisches Pamphlet, ja auch eine ganz große Liebesgeschichte ist. Also seine Frau, gespielt von Lina Beckmann, weiß ja inzwischen, glaube ich, auch jeder, Charlie, dass das auch im wahren Leben deine Frau ist, die Lina, also die Frau Anne, die ist sehr bodenständig, wird sehr eindringlich gespielt, sehr vernünftig, sicherlich vernünftiger als er, und das hatte ich das Gefühl, das ist eigentlich der Kern der Geschichte für mich, diese Liebesgeschichte zu erzählen, den Preis der Freiheit, aber eben auch wirklich dieser Konflikt, der ihn ja förmlich zerreißt. Was will ich? Ich will nach Italien, aber ich will auch diese Frau nicht verlieren. Also für mich eine große Liebesgeschichte.
Ja, total. Und das ist eben genau der Punkt, wo dann so ein Abenteuer oder so ein Spiel an seine natürliche Grenze kommt und wo sich sozusagen einer Person zwei Sachen, die übereinander liegen, auf einmal voneinander trennen müssen. Und das ist eben ein Langzeitschaden einer Diktatur.
Aber es ist auch eine Liebesgeschichte zu dem, was wir Heimat nennen, eine große Ostsee-Liebesgeschichte. Und ja, was wir unbedingt wollten, ist natürlich, dass unsere Gegend hier auch mithalten kann mit dem Traumland Italien. Und wir hoffen, dass es uns gelungen ist.
Trotzdem lohnt es sich auch immer, wieder nach Italien zu fahren. Und ich betone das nochmal, der Film erinnert uns auch auf sanfte, komische, anrührende, manchmal auch tragische Weise daran, wie toll es ist, dass man einfach über den Brenner fahren kann und dann in Italien ist. Ich bedanke mich sehr herzlich, wünsche euch noch eine tolle Tour natürlich. Spaziergang nach Syrakus ist jetzt im Kino zu sehen. Ein Film von Lars Jessen in der Hauptrolle Charlie Hübner. Danke, ahoi, tschüss.
Tschüss, mach's gut, ciao.
Das ist Hiddensee. Im Osten der Bodden, im Westen die offene Ostsee. Für den kilometerlangen Weststrand kann man jede Karibikinsel sausen lassen, wird gesagt. Nur knapp 17 Kilometer lang ist sie, an der schmalsten Stelle sogar nur 250 Meter breit. Also klein genug, um zu schauen, wie sich Persönliches und Geschichte ineinander schiebt.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Film Hiddensee, der in dieser Woche angelaufen ist. Das Porträt einer sehr berühmten und einer sehr schönen Insel. Ein Blick auf 100 Jahre dieser Geschichte. Dort wird in dem Film erzählt von Anne-Kathrin Händel, die wir natürlich bestens kennen, als Regisseurin zum Beispiel des Union-Films, aber auch vieler anderer Dokumentarfilme über die Familie Brasch, über den Vaterlandsverräter. Auch das war ja ein Film, der für viel Diskussion gesorgt hat. Jetzt also ihr neues Werk. Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, es ist wirklich nicht das, was Sie vielleicht erwarten als Porträt dieser ja wunderschönen Insel. Und jetzt also hier bei uns zu Gast, von der Insel kann man sagen, fast frisch wiedergekommen aus Hiddensee. Denn auch da lief er deinen Film. Freue mich erstmal sehr, dass du da bist. Anne-Kathrin Händel, Schöpferin des Films Hiddensee. Hallo.
Hallo, freut mich auch sehr.
Nun ist das wirklich ein wunderbares Eiland. Und ich muss auch sagen, ich habe es erst nach der Wende entdeckt. Also ich kenne viele Leute, die hingefahren sind. Wir waren eher so auf Rügen. Und Hiddensee war auch so ein Sehnsuchtsort, den ich dann auch für mich entdeckt habe und sehr, sehr liebe. Man muss auch diese Insel lieben. Wenn man da hinkommt, ich finde, man wird sofort verzaubert, Anne. Und mich interessiert erstmal wirklich dein ganz persönlicher Zugang. Also warst du eine dieser Menschen, gehörtest du dieser Gruppe, die da immer wieder hingefahren sind und die in Hiddensee auch vielleicht sowas aufgebaut haben wie eine eigene kleine Utopie? Wie war es bei dir?
Also ich war befreundet mit vielen Leuten, die da immer hingefahren sind, bin auch hingefahren, bin aber nicht so total obsessed von dieser Insel, zumal ich auch sehr viel im Nebel gewartet habe, weil wir nicht so oft nüchtern waren, sage ich mal, in den 1980er Jahren. Aber natürlich hat sich dann da was entwickelt und Anfang der 90er Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR habe ich das gar nicht wiedergefunden, was ich dort gesehen und erlebt hatte, im Nebel meinetwegen, aber das war dann alles so klar, Monopoly, das hat mir nicht gefallen.
Ja, es hat sich wahnsinnig viel auch verändert. Natürlich ist es auch eine teure Insel geworden, ganz klar. Aber was mich so fasziniert, und das spiegelt sich auch in deinem Film, dass dass sich trotzdem die Insel etwas bewahrt hat, auch von dieser Naturreinheit. Also so viele Leute, die da hinkommen, diese Tagestouristen, die kommen da hin und gucken sich um. Trotzdem, vielleicht auch, weil keine Autos da fahren, es ist nach wie vor irgendwie auch eine Insel etwas neben der Zeit.
Absolut. Also sicher hat es was mit der Autolosigkeit zu tun, aber es hat auch was mit der begrenzten Quartieranzahl zu tun. Es gibt ja irgendwie sowas wie so ein Baustopp immer noch. Und das macht sich bemerkbar, wenn die Tagesgäste verschwunden sind, dann hat man eigentlich das Gefühl, man hat die Insel für sich, sowohl für die Hiddenseer-Menschen als auch die Gäste, die dann da länger waren.
Ja, das stimmt. Das ist eine ganz eigene
Atmosphäre. Aber du bist ja auch manchmal da jetzt, ne?
Ich bin jetzt ja, wie gesagt, dadurch, dass ich es irgendwie jetzt für mich entdeckt habe, auch das schöne Puppentheater von Karl Huck, kommen wir auch noch drauf, spielt eine Rolle bei dir. Aber was mich eben besonders interessiert, ist dein Zugang. Also zu sagen, ich mache über diese Insel einen Film, birgt jede Menge Postkartenkitsch gefahren. Also es hätte auch ein ganz anderer, dann irgendwie auch schöner Film werden können, farbig, mit der wunderbaren Landschaft, den Tieren, dieser Natur, die uns da so bezaubert. All das ist dein Film nicht. Und das ist ja erstmal eine Entscheidung.
Das ist auch der Film, da gibt es schon eine Kuh.
Ja, eine Kuh gibt's. Es nee, es gibt auch Tiere. Schöne Mehraufnahmen, zum Beispiel in Schwarz-Weiß, ist ja. ja auch eine Entscheidung.
Ja, die Entscheidung Schwarz-Weiß hat etwas damit zu tun, wie ich auf die Insel schaue und auch wie die Kamera auf die Insel schaut. Es gibt ja diese Insel, dadurch, dass sie nur 17 Kilometer lang ist und schon seit über 100 Jahren so ein Sehnsuchtsort ist, gibt es so viele fotografische Arbeiten und Filmaufnahmen, dass wir natürlich überlegt haben, wie nähern wir uns dieser Insel, was können wir erzählen, was es so noch nicht gab. Und das ist ein Grund, dass wir danach gesucht haben. Und der zweite Grund, dass der lag noch früher, dass ich dachte, die Zeitspanne von über 100 Jahren will ich haben. Und das war, und wir sind ja hier im Filmmagazin, das war die Zeit, wo der Stummfilm, der deutsche Film, wirklich seine größte, seine beste Zeit hatte, bis dann der Faschismus dafür gesorgt hat, dass die Filmkünstler abgewandert sind und Hollywood in Bunt und Farbe glänzen konnte. Also ich wollte schon so einen emotionalen Flock setzen. Und natürlich verschieben sich ja diese ganzen Schichten auch besser ineinander oder schieben sich besser ineinander, wenn man in einem, ja. in einem Farbraum bleibt, sage ich mal. Ja.
Also Schwarz-Weiß eben, Martin Farkas hat die Kamera gemacht, ganz wunderbare Aufnahmen, das muss man schon ganz klar sagen. Es ist auch ein großer Genuss, das zu sehen. Und wie du sagst, also 100 Jahre, Asta Nielsen, die Stummfilm-Diva, die hier in Babelsberg übrigens ihre wunderbare Karriere ja absolut glanzvoll vollzogen hat, die ist die Portalheilige. Unsere Studie spielt bei dir eine große Rolle, hat dieses schöne Haus. Und diese historischen Figuren, also wie sie zum Beispiel oder Gret Paluca und so, tauchen ja bei dir immer wieder als Marionetten auf. Das sind die Marionetten von Karl Huck. Hatte ich auch etwas bedenken, dachte, na, wird das funktionieren? Durch die Schwarz-Weiß-Verfremdung tauchen die dann auf und wirken gar nicht mehr als Fremdkörper. Als Puppen sind sie präsent mit einer eigenen Persönlichkeit.
Ja, die Puppen, das sind ja auch nicht die Puppen in dem Sinne von Karl Huck und wie Karl Huck sie sonst spielt. Wir haben schon eine eigene Spielweise entwickelt für den Film. Ich habe die Puppen bauen lassen von Christian Verdin auf Rügen. Also so, wie wir sie haben wollen, wie wir sie für den Film brauchen. Und wir haben auch wirklich mit einem großen Aufwand gedreht. Also wir haben ja nicht das Puppentheater abgefilmt, sondern wir haben schon richtige Sets gebaut und mit einer wirklich Spielfilm. Also in dem Puppentheater zwar, alles schwarz aus. Und dann haben wir aber richtig mit einer Spielfilmcrew. Also das ist schon sehr aufwendig gemacht. Ja.
Aufwendig gemacht ist eben auch die Gesamterzählung. Denn du springst von diesem Ort zu jenem Ort. Das ist ein Kaleidoskop, was sich dann zusammensetzt. Und gerade wenn es um die Vergangenheit geht, finde ich, unterläufst du eben auch sehr viele bequeme Klischees. Also Gerd Hauptmann, auch so ein Heiliger dieser Insel, da wird bei dir nochmal deutlich, dass er zum Beispiel wirklich ein Mitläufer war, auch ein Nutznießer des Regimes der Nazis. Gret Paluca, eine DDR-Säulenheilige, wird bei dir auch hinterfragt. Also das ist auch im Prinzip zu sagen, wir wissen, die waren alle da und die wurden gefeiert, aber lasst uns mal genauer hinschauen.
Na, das hat für mich einen großen Bezug zu heute. Ja, also dieser aufkommende Nationalsozialismus war ja auch überall in Deutschland präsent, aber natürlich auch an der Ostsee und eben auch auf Hiddensee. Und es gibt gewisse Parallelitäten und wir werden auch oder wir haben schon damit zu tun, wie weit passen wir uns ein und an, bewegen wir uns, sind wir so fleißig wie manche Leute, die eine politische Agenda haben, die ganz stramm nach rechts zeigt. Also wir sind eigentlich mittendrin in solchen Fragen und insofern habe ich das wirklich versucht zu erforschen, also wirklich sehr lange recherchiert und geguckt, und weil ich nicht die Parallelen suchen wollte, sondern weil ich das in uns suchen wollte, aus unserer Mitte und so. Wer hat denn Hitler gewählt, sage ich mal? Das sind ja unsere Großeltern. Ja.
Und die Insel hat sich schon sehr früh gerühmt, judenfrei zu sein, zum Beispiel. Auch das darf man nicht vergessen.
Also in dem Fall, die haben...
Ein Ortsteil, ne?
Ja, ja, der Fitte hat 1922 schon im Badeprospekt damit geworben. Also sie waren es nicht, sage ich mal, oder, aber sie haben damit leider Gottes geworben. Also die Fremdenfeindlichkeit war sehr groß und man ist auch heute nicht ganz frei davon.
Mhm. Du hast also einen Film geschaffen, um das nochmal ganz klar zu sagen, der nicht behaglich ist, der, ich finde, schon auch ein Element hat des Beunruhigenden und eben des genau Hinsehens. Und das ist eben wirklich eine Entscheidung. Es hätte eben auch ein ganz anderer Film sein können. Ich bleibe nochmal bei dieser Frage, warum diese Erzählweise zu sagen, auch das Verstörende mit hineinzunehmen. Die Schönheit ist auch dabei und die Modemacher und die Leute, die das lieben am Strand, das ist alles da, das ist schon richtig. Aber im Kern, wenn ich rausgehe aus dem Film, habe ich dieses Gefühl von einer inneren Unruhe.
Aber wir haben ja auch täglich hier in Berlin und überall ein Gefühl der täglichen Unruhe. Und wir sind ja im Heute, der Film wird von heute aus erzählt und er spiegelt eigentlich nur im Kleinen das Große. Also es ist schon mit einer Lupe auf unser Land geguckt und letztlich nicht nur auf unser Land, sondern es gibt ja den globalen Rechtsruck. Also insofern ist es Lupe zwar, aber es ist, wir können es ja, also wir wollen es schön haben, aber es bleibt uns nicht erspart, dass die Realität anders aussieht.
Aber es ist schon richtig, es gibt auch genug Schönheit auf dieser Insel, wird auch gezeigt. Hiddensee, der neue Film von Anne-Kathrin Händel, jetzt also im Kino zu sehen, lief schon beim Filmfest in München mit einem großen Erfolg. Übrigens, und habe ich auch schon gemerkt, dass die Leute wahnsinnig viel darüber diskutieren und vielleicht auch was anderes erwartet hatten. Das muss man wieder sagen. Und das ist ja nicht untypisch für deine Filme, also Erwartungen auch zu unterlaufen, auch hineinzugehen in Konflikte. Und im Mittelpunkt, für mich zumindest neben allen anderen, es ist wirklich ein sehr komplexer Film, erzählt auch viel über die DDR, über Privilegien von Leuten, die da ihre Häuser bauen konnten und das sehr genossen haben. Aber im Kern steht für mich ja dieser, ich würde schon fast sagen, Kulturkampf. Das ist wie eine Spielfilmhandlung zwischen dem Pfarrer und dem Bürgermeister. Und das sind sehr unterschiedliche Auffassungen. Vielleicht kannst du die zumindest mal skizzieren, weil da gehen wirklich die Meinungen auseinander, auch über das oder dazu, was die Insel sein könnte und sein sollte.
Ja, es ist ein großer Kulturkampf. Diese Insel hat ja diese wahnsinnige Kulturgeschichte, diese vielen berühmten Künstlerinnen und Künstler, die da gekommen sind. Die Avantgarde der 20er Jahre, das wurde das romanische Café genannt. Deshalb kommen auch viele Leute dorthin, weil sie dieses Feeling haben wollen und sich da inspirieren wollen. Und dagegen steht etwas, wenn es dann um Kultur geht, um das, was wir Alltagskultur nennen, um Schlager. Und das ist, beides sollte da sein. Und beides war ja auch immer. Es gab schon immer Partys auf Hiddensee. Aber im Moment will das eine das andere offensichtlich ausschließen. Aber diese Spaltung, die man davor findet, die geht tiefer, weil sie natürlich nicht nur ein Kulturkampf ist, weil es auch eine politische Spaltung ist. Also das läuft so ineinander und das ist wirklich, wirklich etwas unbehaglich. Aber ich sag mal, trotzdem ist es ein Liebesfilm. Es ist ein Liebesfilm und wie in jeder Liebe gibt es auch Konflikte. Also so würde ich es eigentlich sehen. Also es ist schon, ich habe das schon mit großer Liebe und Zuneigung für die Insel erzählt, aber die Probleme und die Ecken und Kanten und die weißen Flecken habe ich nicht versucht auszulassen.
Also es ist auch deine Art der Beobachtung. Du hast auch einen Kommentartext, also du nimmst dich selber auch sehr bewusst mit hinein, aber ich finde eben die Beobachtung besonders interessant. Ich sage mal ein Beispiel. Also da haben wir auf der einen Seite so eine Art Schlagerfestival und da ist was los und auch für die Kinder und so, eben organisiert vom Bürgermeister und gleichzeitig findet eine Lesung statt im Gerd-Hauptmann-Haus, glaube ich nicht. Also das sind dann schon so zwei verschiedene Kulturen, die aufeinander krachen und ich hatte so das Gefühl, du hältst dich da auch raus. Also es gibt jetzt keine bei dir kein Kommentartext dazu, was du jetzt darüber denkst, sondern das überlässt dann wahrscheinlich schon uns, auch eine Haltung dazu zu beziehen.
Aber generell in keinem meiner Filme kaue ich vor und ich finde es auch, aber es gibt jetzt, ich weiß, ich habe ja schon Reaktionen, wir hatten ja schon Premieren und also es gibt ein großes Bedürfnis danach, dass gesagt wird, das ist gut, das ist schlecht, das ist die Erzählerin soll jetzt eine Haltung dazu haben. Ich habe natürlich eine Haltung dazu, aber Grundsätzlich finde ich es überhaupt nicht richtig, wenn ich mich hinstelle und sage, was gut und richtig ist. Der Film soll die Menschen dazu anregen, sich mit ihrem biografischen Hintergrund das anzuschauen und da eine Meinung zu entwickeln. Und auch die Rätsel, die vielleicht da drin sind, die sind ja keine Rätsel, wir können alle googeln. Also es geht ganz fix, dass man eine Frage, wenn man eine hat, was das für einer ist oder so, gibt natürlich auch keine Bauchbinden wie in fast keinem Film von mir, dann kann man nachschauen und vor allen Dingen, was ich schon weiß, was passiert, man kommt wirklich ins Gespräch. Mhm. Ne? Fünf Leute, fünf Filme. Also fünf Leute schauen den Film an und die haben jeweils einen anderen Film gesehen. Das ist eigentlich das Ziel, wenn ich Filme mache, weil was nützt mir das, wer bin ich, dass ich irgendwie den Leuten erkläre, wie die Welt läuft und was wer will. Ja? Fakt ist, dass es Machtbestrebungen gibt und die nicht nur auf der Insel, sondern im ganzen Land und ganz global. Und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen und wie wir das überhaupt rauskriegen. Worum geht es hier? Und das sollten wir auch an unseren eigenen Heimatorten tun.
Also insofern ganz wichtiges Angebot zum Gespräch, da gebe ich dir recht. Und man kommt auch sofort ins Gespräch, weil ja jeder, wie du sagst, auch eine verschiedene Haltung dazu haben kann und haben sollte. Was ich mich so frage, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört von Leuten, die die Insel so lieben, die sagen, ja, es ist bestimmt ganz toll, dass es einen Film darüber gibt, aber die Insel ist wirklich ganz klein. Und ich habe es auch schon öfter Leute gehört, gesagt, haben, jetzt muss ich da unbedingt mal hin, nachdem ich den Film gesehen habe. Also du hast einerseits Tourismuswerbung betrieben, unwissentlich oder nicht wollend, musst jetzt aber damit leben, dass die Insel vielleicht noch mehr überrannt wird durch dich.
Es ist ja eigentlich gar nicht möglich. Die Fähren haben ganz bestimmte Kapazitäten, die Quartiere haben eine bestimmte Anzahl. Also das war schon früher so, dass viel mehr Leute dahin wollten, als dort Platz ist. Und das ist auch jetzt so. Also da gibt es eine natürliche Bremse.
Der Film hat keine Bremse, der läuft jetzt in vielen Kinos und man kann hingehen und kann sich Karten kaufen und darüber diskutieren. Man kann auch mit dir diskutieren, was sehr schön ist. Du bist ja richtig viel unterwegs jetzt mit diesem Film. Auch hier noch bei uns in der Region am Dienstag um 20 Uhr im Krokodil im Kino in Berlin und am Mittwoch um 18 Uhr im Bundesplatzkino. Gibt auch noch mal weitere Termine später im September auch hinein. Kann man sich informieren und dann mit dir darüber reden. Du kannst aber auch gute Empfehlungen geben. Wo kann man den besten Fisch essen auf Hiddensee und was sind vielleicht die schönsten Wanderungen? All das gehört natürlich auch zu diesem Ferienparadies, das es nach wie vor ist. Aber in deinem Film wird noch mal klar, es ist eben kein absolut isoliertes Eiland, sondern diese kleine Insel ist ihm auch Spiegel und Bühne der Weltgeschichte. Und hier werden 100 Jahre davon erzählt. Lieben Dank, wäre schön, dass du bei uns warst. Anne-Kathrin Händel, Schöpferin von Hiddensee.
Knut, du hast dich wieder selbst in der Beschreibung übertroffen. Vielen Dank.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Also, am Mittwoch geht es los. Es sind dann 3 Tage und an 3 Tagen kann man sehen, bei den Ufer-Filmnächten mit ganz spezieller musikalischer Begleitung auch. Das ist ja immer so ein Hit, finde ich, dabei, diese Filme auch neu akustisch zu erleben. Also 3 klassische Stummfilme, die Ufer-Filmnächte, auf nach Hollywood. Es ist in diesem Jahr auf der Museumsinsel das Motto. Das passt natürlich bestens hier zu uns in Babelsberg, denn viele der großen Talente haben hier in Babelsberg sich ihren Namen gemacht und sind dann nach Hollywood gegangen. Grüße erstmal ganz herzlich den Mann, der auch in diesem Jahr wieder als exzellenter Filmkenner, Stammgast hier bei Radio 1 dabei ist. Herzlich willkommen, Friedemann Bayer. Schön, dass du mal wieder da bist.
Dankeschön, danke Knut.
Und was für eine schöne Filmauswahl. Aber darüber reden wir gleich, was für Filme da zu sehen sind. Und natürlich, das gehört immer auch zum Ritual, dass man Paten oder Patinnen hat. In diesem Jahr ist es eine Patin. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Gar nicht so einfach zu sagen, was sie eigentlich alles macht. Das ist ja wahnsinnig viel. Also sie ist Tänzerin, Moderatorin, Choreografin, Schauspielerin. Haben Sie nicht zuletzt gesehen in Where's Wanda? Diese wunderbare Serie, 2. Staffel kommt jetzt übrigens bald.
Oh, richtig.
Nicht?
Ja.
Herzlich willkommen, auch übrigens im Kino zu sehen, Chantal im Märchenland.
Richtig.
Superhit. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Nikita Thompson, hallo, hallo, willkommen.
Schön, hier zu sein, Knut, aufregend.
Und Nikita, gleich mal die Frage an dich. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Mich schwarz auf weiß. Da geht es dir ganz besonders um die Sichtbarkeit von People of Color. Also das ist ja auch ein Teil deiner eigenen Familiengeschichte, die ja auch so bunt und bewegt ist. Also du bist britisch und deutsch, bist in einer weißen Familie in Deutschland aufgewachsen.
Richtig.
Kennst also wirklich auch dieses Land aus einer ganz anderen Perspektive. Ich finde, deine Lebensgeschichte wäre auch mal ein Film wert. Hast du mal drüber nachgedacht?
Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber es wurde mir schon mal so ans Herz gelegt. Und ich denke mir dann immer, ob mir das dann wirklich gefallen würde, weil es so emotional auch ist. Es lässt sich schnell erzählen, weil habe ich mein ganzes Leben lang getan. Aber je älter ich werde, ich hatte letzte Woche Geburtstag, ich bin jetzt knackige 46, merkt man dann doch, dass einen das so geprägt hat, was nicht schlecht ist, aber es nimmt mich immer wieder mit, weil ich kann das ganz schnell abstülpen, aber wenn es dann irgendwie ein Film wäre und um Gottes Willen, ich weiß es nicht, ich möchte ja auch keinem Unrecht tun.
Mhm. Auf der anderen Seite wäre es auch eine Paraderolle eben für eine tolle deutsche schwarze Schauspielerin,
stimmt,
die ja immer suchen nach Rollen. Also insofern, denk mal drüber nach.
Ich muss weniger egoistisch sein.
Ich habe ganz bewusst jetzt, Friedemann, am Anfang so eine Frage gestellt nach so einer Lebensreise. Das ist es ja bei dir. Also eine sehr bewegte, sehr aufregende Biografie. Und im gewissen Sinne gilt das ja auch für die Leute, die du ausgewählt hast. Auch die haben ja eine große Reise gemacht, haben eben eine große Veränderung in ihrem Leben gewagt und damit Filmgeschichte geschrieben. Verbindet die alle drei, glaube ich.
In der Tat. Also Ernst Lubitsch, geborener Berliner, dann Paul Leni, geborener Stuttgarter und Friedrich Wilhelm Murnau, geborener Bielefelder. Alle drei haben hier eben ihre Karriere begonnen in Deutschland bei der UFA und sind dann nach Hollywood abgeworben worden. Und wir, die Idee dieses Jahres war, das mal zusammenzubinden. Und es sind ja die 16. UFA-Filmnächte, die veranstaltet von Bertelsmann. Und das gibt sozusagen einen roten Faden in diesem Jahr. Und daran liegt uns viel. Und das verspricht, glaube ich, ein sehr interessantes Festival zu werden.
Über den roten Faden reden wir auch gleich, auch über die Filme. Aber natürlich noch die Frage an die Patin. Ich habe mir auch so überlegt, als Tänzerin, Choreografin, das waren ja auch mit so deiner Anfänge zu tanzen, da ist das für dich wahrscheinlich gar nicht so fremd. Also diese Stummfilmwelt, das sind ja auch alles Kollegen, Kolleginnen, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich vor allem durch ihren Körper ausdrücken, die also sehr physisch auch spielen. Ich dachte mir so, beim Ansehen von Stummfilmen, hast du da manchmal sogar eine Verwandtschaft empfunden?
Für mich war es emotional, weil ich einmal ein Mensch bin, der sehr hyperaktiv ist und mich nicht so gern konzentriere, außer es interessiert mich sehr. Und das hat mich dann sehr interessiert, weil man muss aufmerksam sein. Und es ist einfach so, wie man auch so schön sagt, pantomimisch dargestellt. Und wenn man aus dem Hip-Hop kommt, dann lernt man als allererstes Pantomime.
Mhm.
Und dann geht's erstmal zu dem Beat. Also erstmal tanzen wir auf gar keiner Musik. Das wissen die wenigsten, aber tatsächlich ist es so, dass man dann halt so mal anklopft, ne, in der Luft und dann so tut, als würde man eine Fensterscheibe wegschieben. Also all diese Dinge kenne ich und ich fand es beeindruckend, weil ich mir gedacht habe, oh, das könnte uns heutzutage helfen, wieder mehr in diese Richtung zu gehen, weil wir machen das ja schon mit Emojis. Das können wir ja auch schon super, ne, so ägyptische Sprache. Warum nicht wieder den Stummfilm hochleben lassen. Tatsächlich, glaube ich, ist das spannend für Menschen.
Also hochinteressanter Zugang, finde ich, Friedemann, gerade für dich als Filmhistoriker, davon auszugehen, dass man sagt, also Stummfilm, Hip-Hop, Pantomime, das gehört irgendwie alles zusammen?
Wir erleben ja seit einigen Jahren eine Renaissance des Stummfilms, der ja eine ganz eigene Kunstform war. Und kein Filmkritiker hat irgendwas darauf gegeben, 1930, dass der Tonfilm mal einen solchen Siegeszug und vor allem auch so schnell antreten würde. Nein, alle haben gesagt, der Stummfilm ist sozusagen die überlegene Kunst, der wird überleben.
Wow.
Und ja, wir merken es ja auch an dem regen Publikumszuspruch, den wir seit 16 Jahren hier haben bei der Veranstaltung, dass diese Kunstform wiederentdeckt wird. Und man spricht eben mit Blicken, man spricht mit Gesten, mit der Mimik von Schauspielern und das auch noch begleitet von wunderbarer Musik. Also das ist ein echtes Entdeckungserlebnis und für manche auch ein Erweckungserlebnis.
Ja. Und umso schöner ist es, dass Nikita die Patenschaft übernommen hat. Die UFA-Filmnächte beginnen am kommenden Mittwoch. 3 Tage dann also sind Stummfilme zu sehen auf der Museumsinsel. Ich kann es auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein wunderbares Erlebnis, dort zu sein. Also die Kulisse spielt ja irgendwie auch mit, also diese schönen alten Bauten, die ragen ja irgendwie so mit hinein in die Filmgeschichten. Es laufen Filme, die zu tun haben mit diesem Weggang aus Deutschland nach Hollywood. Das sind also noch Leute, die sind sozusagen Arbeitsimmigranten erstmal gewesen. Nicht, das war ja noch vor der Machtergreifung der Nazis, sind da hingegangen, haben schon mal Karriere gemacht. Der erste Film, also das ist ja schon hochinteressant, dafür bist du dann auch im wirklich eindeutig die Patin von 1925. Lubitsch hast du schon genannt. Ist, glaube ich, sein 6. Film schon gewesen in den USA. Lady Windermere's Fan, also nach Oscar Wilde. Und hat man schon diesem frühen Werk in Hollywood das, was dann später so als Lubitsch Touch berühmt wurde?
Ja, unbedingt. Also Lubitsch hat ja hier in Deutschland also zahllose Filme gedreht, oft häufig Kurzfilme, in denen er auch selber auftrat. Das waren mehr oder weniger filmische Possen. Und als er 1922 nach Hollywood ging, hat hat er wirklich eine Zäsur erlebt in seiner Karriere und er wurde zunehmend ja sublimer in seinen Mitteln und professioneller in seinen Mitteln und das erlebt man in Lady Windermere's Fan ganz, ganz stark. Das ist ja ein Theaterstück von Oscar Wilde und Oscar Wildes Drama ist oder seine Satire auf die englische Oberschicht ist ja doch sehr gesprächig, sehr dialoghaltig, um nicht zu sagen dialoglastig. Es wird dort sehr scharfzüngig über die englische Aristokratie hergezogen und Lubitsch übersetzt eben diese Dialoge in eine reine Bildsprache und ihm war sehr daran gelegen, die Zwischentitel auf ein Minimum zu reduzieren. Und das ist das Wunderbare, man erlebt sozusagen die Verwandlung eines Mediums, nämlich des Theaters, gesprochenen Theaters, in ein neues Medium des Stummfilms.
Und den Film wirst du dann also auch zur Eröffnung dieses Uferfilmfestivals eröffnen, wirst du dann einführen, wirst du da sein? Also was hast du denn vorgenommen? Weißt du schon, was du sagen wirst?
Also wir wollen ja nicht spoilern, wie man so schön sagt. Es lohnt sich zu kommen, denn ich stehe auf der Bühne und wenn ich auf der Bühne stehe, dann gibt es immer noch ein kleines Aha-Erlebnis. Mhm. Und das ist natürlich ein Entree zu haben und sowas Besonderes da teilzuhaben, ist für mich wirklich, also ich habe gedacht, warum wurde ich denn überhaupt ausgewählt? Ich habe gedacht, vielleicht hat sich jemand mit der E-Mail-Adresse vertan, aber dann stand ja auch mein Name da und der ist ja auch schwierig zu schreiben, deswegen wusste ich, es ist wirklich an mich gerichtet. Ich bin einmal gespannt auf die Zuschauer. Ich liebe es, Menschen anzuschauen. Ich bin auch gespannt, was alle so tragen werden. Also macht euch schick, weil ich mache mich auch sehr schick. Ich putze mich richtig raus. Meine Mutter mit 86 sagt, du weißt, du brauchst Wasserwellen. Also ich bin vorbereitet, kann ich sagen.
Ich muss das kurz erklären, weil dein Vorname schreibt sich Nikeata, wird aber Nikita ausgesprochen. Darum sagst du, schwer zu schreiben, sonst wundern sich die Leute jetzt ein bisschen. Dann haben wir den zweiten Film, also das ist dann Paolini, der leider sehr früh verstorben ist, aber mit dem Wachsfigurenkabinett, der einen fantastischen, großartigen Stummfilm-Horror-Klassiker geschaffen hat. Den zeigt ihr aber nicht, weil wir sind ja in Hollywood. Ihr zeigt Spuk im Schloss von 1927. Auch das ist ein unheimlicher Film, logischerweise.
The Cat in the Canary, ein unheimlicher Film, aber zugleich ein sehr komischer Film. Das ist eine Horrorkomödie, wie sie in den 20er Jahren in den USA sehr populär wurde. Und Paolini ist deshalb weniger bekannt, du sagtest es schon, weil er relativ früh verstorben ist. Und er hat auch nicht so viele Filme gedreht, aber das ist für mich persönlich die Entdeckung an diesen drei Abenden. Denn Paolini hat als Grafiker begonnen, er hat Plakate, Filmplakate gestaltet, übrigens auch Speisekarten. Also er war sehr vielseitig begabt, hat dann über das Bühnenbild oder Filmsets den Weg zur Regie gefunden. Und es gibt einen wunderbaren expressionistischen Film, das Wachsfigurenkabinett von 1924. Und das hat den Produzenten und Universal-Gründer Karl Lemmle, übrigens aus Laupheim geboren, im Schwäbischen, auf diesen Paolini aufmerksam gemacht. Die beiden waren Landsleute, denn Leni war ja in Stuttgart geboren und hat ihn nach Hollywood eingeladen. Und das war sozusagen seine erste große Arbeit, ein sehr erfolgreicher Film und eben auch sowas wie ein Spoof, ein Horror-Spoof. Also man kommt aus dem Lachen nicht raus und das Ganze ist so ein bisschen überdreht und überzogen. Aber natürlich gibt es auch diese expressionistische Lichtsetzung, also diese krassen Kontraste. Und das Ganze spielt auch überwiegend nachts in einem unheimlichen Schloss. Und der Film hat tatsächlich ein eigenes Genre begründet, nämlich das der unheimliche Schlossfilme, die dann wirklich in Serie gingen im Anschluss an The Cat and the Canary oder Spuk im Schloss.
Und nehmen wir gleich den dritten Film noch dazu von 1927, Sunrise. Das ist also der erste Film von Murnau dann in Hollywood, der mit dem letzten Mann, wie ich finde, den größten, tollsten deutschen Stummfilm überhaupt gemacht hat, damit auch dann berühmt geworden ist, eingeladen wurde nach Hollywood und hier ein Meisterwerk hingelegt hat. Also ich finde, visuell ist Sunrise absolut überwältigend.
Ja, also Sunrise ist für mich persönlich auch einer der 10 wichtigsten Filme der Filmgeschichte, kann man sagen. Basierend auf einer Novelle von Hermann Sudermann, einem naturalistischen deutschen Schriftsteller. Aber Murnau gelingt es dann eben auch in ganz großartigen Bildern, diese hochdramatische Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Eine Geschichte, die spannend bleibt bis zum letzten Augenblick tatsächlich. Und voller Emotion, aber auch voller Komik in manchen Momenten. Also wurde Oscar prämiert und das ist für mich auch einer der besten Filme von Murnau, die er in Hollywood gedreht hat.
Unbedingt. Dann sag uns noch was zur musikalischen Begleitung. Ich habe es ja schon angedeutet, es gibt immer Live-Musik und zwar an jedem Abend eine ganz besondere Klangfarbe.
Oh ja, passend zu Lady Windermere's Fan haben wir eine Damenkombo, eine reine Damenkombo auf die Beine gestellt. Tobias Schwenker hat die Musik geschrieben und es spielen die Roaring Dames. Am zweiten Abend gibt es eine Originalmusik von Neil Brand. Neil Brand ist ja einer der bekanntesten und prominentesten Stummfilmpianisten und Komponisten. Und das Besondere an dieser Musik für The Cat and the Canary ist ein Theremin. Das ist das erste elektronische Instrument, erfunden von einem russischen Erfinder, einem russischen Ingenieur namens Lev Theremin. Und dieses Instrument wird gespielt von Caroline Eick. Sie ist sozusagen die Meisterin auf diesem Instrument, das übrigens berührungslos gespielt wird. Mhm. Also ausschließlich mit Handbewegungen werden dort elektrische Ströme erzeugt, die dann eben umgesetzt werden in Töne.
Ach, Spaß dazu zu sehen.
Das unbedingt. Ist, ne? Also, und am dritten Abend spielt Eckhard Wölk mit seinem Silent Light Orchestra. Eckhard Wölk war schon mehrmals erfolgreicher Gast bei den Ufa-Filmnächten. Hat zum Beispiel auch einige Lubitsch-Filme schon begleitet. Und er wird diesmal dabei sein mit Sunrise und das ist auch sein persönlicher Lieblingsfilm. Also wir können Bestes erwarten.
Nikita, ich habe ja schon angedeutet, also Where's the Wonder, da gibt es also jetzt zum Glück die zweite Staffel im Oktober, also geht auch ziemlich bald los. Natürlich wieder mit Heike Makatsch, Axel Stein. Du bist Detective Michael Rauch und also auf der Wahrheitssuche. Ich habe mich so gefragt, das wäre aber auch mal ein schöner Job für dich, finde ich, so eine eigene Reihe zu haben als Kommissarin. Selma Buabeng hat das ja zum Beispiel.
Ja, Selma, eine tolle Kollegin,
ja,
absolut.
Ich auch.
Aber wie schön, dass du mich hier bewirbst. Das ist ja ein Bewerbungsgespräch gerade.
Ja, ja.
Ich sehe mich in sehr vielen Rollen. Ich bin ja überhaupt so ein Typ, ich bin sehr offen und ich freue mich fast über alles. Also Hauptsache, ich muss nicht so broken English oder German sprechen, kann ich nicht, liegt mir nicht. Habe ich auch keine Zeit so. Mein Deutsch ist viel zu gut.
Ja.
Aber ich, also Detective-Filme habe ich schon immer gern geschaut. Also, und wenn es wie XY ungelöst war, das haben wir mal geguckt mit den Eltern. Und was ich auch immer liebte, war halt einfach so dieses Echte.
Mhm.
Also ich bin schon ein Typ, der früher schnell laufen konnte, heute nicht mehr und auch ernst gucken kann. Also ich glaube schon, dass ich so eine Sendung so auf ZDF ARD, warum denn nicht?
Könntest du tragen oder als
Kommissar. Man wird ja immer älter und weiser.
Tatort oder Polizeiruf, alles möglich. Dann ganz am Schluss die Bitte an euch beide noch, also ladet mit einem knackigen Satz mit die Leute ein. Also warum sollte man jetzt auf die Museumsinsel gehen nächste Woche? Friedemann fängt
an. Die Ufa-Filmnächte, veranstaltet von Bertelsmann, sind seit 16 Jahren einfach magisch. Und jeder, der bisher diese Filmnächte erlebt hat, kommt gerne wieder. Wir merken, dass das von Jahr zu Jahr auch die Vorstellungen schneller ausverkauft sind.
Ja. Und ich sage, ein romantisches Erlebnis bekommt ihr nur bei uns.
Ich danke euch beiden ganz herzlich. Ich wünsche ihm ein tolles kleines Festival, die Ufa-Filmnächte. Am kommenden Mittwoch an 3 Tagen sieht man also Klassiker, die in Hollywood entstanden sind von Regisseuren aus Europa, aus Deutschland, die da hingegangen sind und da eben auch Meisterwerke geschaffen haben mit toller Live-Musik. Immer um 21 Uhr geht es los, haben wir noch gar nicht gesagt. Bedanke mich herzlich bei euch, freue mich auf Detektivgeschichten mit dir. Vielleicht auch mal ein Thema übrigens für Stummfilmnächte, ne? Zu sagen, Detektivgeschichten.
Auch sowas gibt es.
Genug. Also bist du bestimmt nochmal gefragt, Nikita. Dann
also ich bin dabei.
Nikita Thompson und Friedemann Bayer waren bei uns. Ich danke euch ganz herzlich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.